Ja, hi und servus, ihr Bibelleser und Bibelentdecker. Ich bin's wieder, der Benny, und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Kumpts und Schauts, Bibellesen und Entdecken. Kurz bevor wir starten, ja, erst einmal danke, dass es anscheinend wirklich doch ein paar Leute gibt, die das draußen hören und das irgendwie gefreut sind und motiviert werden. Und ja, herzlichen Dank einfach dafür. Das ist echt schön. Aber natürlich war es noch schöner, wenn wir das, was wir miteinander entdecken und lesen, dass er das uns wirklich auch verändert. Das war für mich die allergrößte Freude. Und bevor wir jetzt starten, vielleicht jetzt wieder eine kleine Rückschau erst einmal auf die letzte Folge. Was haben wir letztes Mal insbesondere angeschaut? Wir haben die Taufe von Jesus gesehen. Und die Taufe war das Ereignis, wo wir beobachten haben können, wie Gott, der Vater, seinen Sohn vom Himmel aus bestätigt, indem er sagt, dies ist mein geliebter Sohn und der Heilige Geist auf ihn herabkommt und ihn so in Anführungszeichen zum Messias salbt. Wir haben uns die Versuchungen in der Wüste angeschaut, wo er Satan begegnet ist. Und letztendlich, denke ich mal, haben wir festgestellt, dass es gar nicht darum geht, ob er jetzt sündigen würde, sondern diese Versuchung sollte für uns eigentlich der Beweis sein, dass er gar nicht sündigen kann. Und schauen wir mal, um was es heute gehen soll. Diesmal habe ich vor, mit euch wirklich bloß zwei Verse anzuschauen. Das war dann nämlich Markus Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Und zu Beginn werde ich die gleich mit euch mal lesen. Ich lese vor. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als erstes lesen wir hier vom Johannes, dem Täufer, aber diesmal nicht als der große Verkündiger in der Wüste mit der Bußbotschaft, sondern als jemand, der hier gefangen genommen wird. Und zwar wird er vom Herodes gefangen genommen. Das lesen wir allerdings dann in Markus Kapitel 6. Und ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen jetzt, auch wenn es, wie ich persönlich finde, ein extrem spannendes Kapitel ist und uns vorstellt und vor Augen hält, dass Glaube konsequente Schritte fordern wird. Aber wie gesagt, ich möchte gar nicht zu viel jetzt drüber reden. Ich freue mich einfach dann auf das, wenn wir dann soweit sind, wenn es dann um Johannes den Täufer wieder gehen wird. Als nächstes lesen wir halt von Jesus, wie er nach Galiläa kommt. Er war ja im unteren Gebiet, er war ja in Judäa, in der Nähe, wo sich der Johannes aufgehalten hat. Und jetzt beginnt er mit der Verkündigung der frohen Botschaft zum Reich Gottes. Johannes geht, Jesus kommt, der Staffelstab ist übergeben und die Geschichte geht weiter. Im Lukas-Evangelium lesen wir jetzt noch als kleine Anmerkung, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er mit seinem öffentlichen Auftreten beginnt, um die 30 Jahre alt ist. Und jetzt kommt Vers 15. Und der Vers 15 ist der Vers, mit dem ich jetzt wirklich, auf den ich jetzt wirklich meinen Fokus mit euch richten möchte. Ein Vers, der aussagt, dass, ich lese euch das nochmal vor, die Zeit erfüllt und das Reich Gottes nahe ist. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Warum jetzt den Fokus auf einen Vers legen? Ich stelle die Frage ganz bewusst, weil ich denke, wir leben in einem Land, in dem man zum größten Teil gar nicht weiß mehr, was das Evangelium ist und was es bedeutet und was es für Auswirkungen hat. Und ich kann es nicht voraussetzen, weil ich auch nicht weiß, wer zuhört. Und eure Geschichte hat mich da sehr bewegt zu dem Thema. Ein Verleger eines christlichen Verlages, der Klaus Günschel, betreibt ein Freizeitheim oder eine Freizeitanlage am See gelegen. Und er hat in einem seiner Vorträge eine Geschichte erzählt, wo er beschreibt, wie ein Gast zu ihm kam. Und der Gast geht auf dieses Grundstück zu, auf dieses Freizeitgelände, und dort steht am Eingang ein großes Kreuz. Und der Gast sagt ganz begeistert, ja, es ist ja super, dass hier Indianerspiele und Indianerfreizeiten gemacht werden können. Und Klaus war anscheinend ganz verdutzt und hat danach gefragt, ja, warum er das glaubt. Ja, weil, sagt der Gast, hier ein großer Marterpfahl steht. Und ich denke mal, das beschreibt so ziemlich gut, was wir in Deutschland teilweise noch für Ahnung haben vom christlichen Glauben, vom Evangelium, weil ich sage oder behaupte, wer das Kreuz nicht kennt, hat vom Evangelium keine Ahnung, weil diese Dinge untrennbar miteinander verbunden sind. Und deswegen möchte ich wirklich auf diesen Vers halt konzentrieren, über das Evangelium reden, weil es ist die wichtigste Botschaft der Bibel für den Menschen, für uns, für unser Leben und für das, was danach kommt. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen, fangen wir einfach nochmal an mit Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Das ist im Endeffekt die Botschaft, die Johannes der Täufer auch schon gehabt hat. Genauso wie tut Buße. Also die Aufforderung in dem Wissen, dass das Reich Gottes da ist oder kommt, umzukehren, seine Gedanken neu auszurichten, ne, wo man gemerkt hat, okay, da bin ich falsch gelaufen mein Leben lang, steht zum Bleiben, mich neu auszurichten, ne, wenn der Herrscher kommt, dass ich vor ihm bestehen kann. Wie wir es auch damals schon in der ersten Folge, glaube ich, miteinander besprochen haben. Und jetzt der Zusatz, und glaubt an das Evangelium, das hat Johannes jetzt hier nicht so wörtlich gemacht. Und wo findet man das Evangelium relativ gut beschrieben? Das Evangelium selbst in einer gewissen Kürze ist beschrieben im ersten Brief an die Korinther, im Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Dort hat der Apostel Paulus es niedergeschrieben, weil er es in Erinnerung bringen wollte. Und dass wir uns das mal vor Augen halten, was jetzt der Kern des Evangeliums geht, wollen wir jetzt mal diese Verse lesen. Also schlagen wir auf, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, jetzt kommt's, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Seht ihr das, wie Paulus schreibt, dass er sie daran erinnern will, an das Evangelium? Das Christentum war damals, so jetzt einfach mal pauschal, 50 Jahre alt. Und Paulus muss sich schon daran erinnern. Wie viel mehr haben es mir nötig, die wo knapp 2000 Jahre von diesem Geschehnis weg sind, dass wir daran erinnert werden. Und er schreibt da, dass es jetzt hier erst einmal um die wesentlichen Dinge geht. Wie er schreibt in Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe. Also es geht hier jetzt erst einmal um das Wichtigste, um das Wesentlichste am Anfang. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, Paulus versucht es wahrscheinlich jetzt hier ein Stück weit auch zu gliedern für uns, dass wir uns das besser vorstellen können oder dass wir es leichter aufnehmen können. Er unterteilt diese Verse jetzt erst einmal, oder das Evangelium, die frohe Botschaft, in Punkt 1, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Zweitens, dass er begraben worden ist. Drittens, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und der Punkt 4 ist, dass er Kephas erschienen ist, dann auch den Zwölfen und dann die 500 und so weiter. Also gestorben, begraben, auferstanden und erschienen. Und diese vier Punkte sind historische Fakten in chronologischer Reihenfolge. Das Evangelium basiert auf konkreten geschichtlichen Ereignissen. Und der christliche Glaube ist weder eine Theorie noch eine reine Spekulation. Und genauso wie Paulus das Evangelium jetzt in diese vier Punkte gegliedert hat, möchte mit euch Schritt für Schritt, Punkt für Punkt durchgehen. Und wir fangen mit Punkt 1 an, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Auch hier ein Punkt, der historisch belegt ist, außerbiblisch, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und es ist interessant, dass hier steht, nach den Schriften. Das betont Paulus hier ganz klar. Und wir können das auch nachlesen. Wenn es heißt, nach den Schriften, heißt es ganz klar, es steht auch so in der Bibel. Und jetzt muss ich bloß einmal kurz nachschauen, wo genau, und das sage ich euch. Und der oder andere von euch wird schon wissen, weil wenn wir von den großen Leiden von unserem Herrn Jesus Christus reden, dann gibt es eine Stelle, und das ist absolut gigantisch beschrieben, wie das auf den Messias zutrifft, wie er für uns leiden wird. Und das ist Jesaja 53. Und ich kann euch jetzt nicht alles vorlesen, das sprengt sonst die Zeit von dem Podcast. Ich glaube, das läuft halt eh wieder alles außer Rand und Band. Aber ein paar Verse möchte ich vorlesen. Jesaja 53, Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherern und seinen Mund nicht auftut. Ich glaube ehrlich, dass diese Verse den Tod und die Bedeutung von seinem Tod viel besser erklären können, als ich es jemals kann. Und trotzdem möchte ich es einfach versuchen. Wir lesen hier eigentlich davon, dass Jesus Christus sein Opfer am Kreuz, dass es ein Sühneopfer war. Und Sühne ist ja ein ziemlich altes Wort. Das haben wir heute jetzt nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch, gell? Aber das Wort Sühneopfer, das spricht von Versöhnung. Und insbesondere ist da damit die Genugtuung für göttliche Gerechtigkeit gemeint. Das heißt wiederum, ein Sühneopfer ist ein Opfer, das den Zorn Gottes auf den Sünder stillt. Und es ist nicht nur ein Sühneopfer, sondern ist auch ein stellvertretendes Opfer. Das heißt, er hat die Strafe übernommen, die wir verdient haben. Und das können wir nachlesen in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8. Wo steht jetzt? Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte, also Jesus, für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und die Ungerechten sind wir. Und noch einmal Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das ist Stellvertretung. Seht ihr, wie interessant es ist, was eigentlich in so einem kleinen Vers drinsteckt, was für eine Tiefe er eigentlich hat. Und ich habe ja wirklich nur jetzt so die Oberfläche ein bisschen weiter aufkratzt. Und ja, die Tiefe ist eigentlich nur, geht noch viel weiter. Aber grundsätzlich einfach mal jetzt Punkt 1, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen erklären können. Und so möchte ich mit euch dann zu Punkt 2 gehen. Und da heißt es ja, dass er begraben worden ist. Und bei seinem Begräbnis handelt es sich jetzt wieder um eine historische Tatsache. Da waren sehr viele Zeugen unterwegs. Da sind jüdische Obere gewesen. Da waren römische Beamte, wie der Pilatus oder Herodes. Da gab es die Soldaten. Da gab es Jünger Christi, die beim Kreuz waren. Da gab es die zwei Marias, die Käufer haben, sein Leib fürs Begräbnis vorzubereiten. Das Begräbnis soll eigentlich nichts anderes als ein Beweis dafür sein, dass Jesus wirklich tot war. klingt irgendwie total überflüssig und logisch, weil es wären ja eigentlich nur Tote begraben. Ja? Und jetzt muss man aber ganz klar sagen, der Islam zum Beispiel ist eine Religion, der die Kreuzigung von Jesus Christus leugnet. Ja, es ist ein anderer gekreuzigt worden. Ja? Und ja, wenn ein anderer gekreuzigt worden ist, dann war Jesus nie gestorben. Das heißt, er ist nicht gestorben, er war nicht begraben worden, er hätte nicht wieder auferstehen müssen. Und so leugnet oder greift der Islam zum Beispiel als Religion das Christentum in seinem Kern, dem Evangelium, um. Aber halt mal einfach fest, den Gedanken, es werden nur Tote begraben. Und dafür waren jetzt zum Beispiel die Soldaten da. Die hatten die Aufgabe, diese Kreuzigung zu beaufsichtigen, und das war auch ein Teil ihrer Ausbildung. Also sie haben wirklich Kenntnisse besessen, wo sie feststellen haben können, dass der Gekreuzigte oder der Hingerichtete auch wirklich tot war. Und obwohl es bestätigt war, dass Jesus Christus schon am Kreuz gestorben ist, haben sie ihn auch noch mit einer Lanze an der Seite durchbohrt. Also es gab historisch überhaupt keinen Zweifel daran, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und dann anschließend begraben zu werden. Und um ganz sicher zu gehen, dass Jesus Christus begraben ist, hat sogar noch letztendlich der Statthalter selbst, der Pilatus, eine Wache abgestellt, um das Grab zu bewachen. Und bei diesen Soldaten hat es sich um Elite-Soldaten gehandelt. Das waren jetzt nicht irgendwelche Ausrangierten, die man für nichts anderes mehr brauchen hat können. Das waren wirklich Elite-Soldaten. Und das soll jetzt auch der letzte Punkt gewesen sein zum Thema Begräbnis. Und ich darf jetzt mit euch gern weitergehen, und zwar gleich zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 3, die Auferstehung. Bis jetzt haben wir uns mit dem Sterben vom Herrn Jesus befasst, mit seinem Begräbnis. Und man kann jetzt ja nicht wirklich behaupten, oder, dass das jetzt eine frohe Botschaft bis jetzt ist. Also Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, was macht denn das Evangelium eben zu dieser frohen Botschaft? Und ganz genau, es ist die Auferstehung. Und die Auferstehung ist wichtig. Und ich meine, wirklich wichtig. Die Bibel sagt, er ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Oder mit den Worten des Engels am leeren Grab, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Auch hier haben wir wieder zwei Stellen aus der Bibel, einmal aus dem Alten Testament, und zwar den Psalm 16, Vers 10, wo steht, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und die Stelle mit dem Engel am leeren Grab, der sagt, dass er nicht hier ist, sondern dass er auferstanden ist, die finden wir in Matthäus Kapitel 28, Vers 6. Und warum ist jetzt die Auferstehung wirklich so wichtig für uns? Die Auferstehung von Jesus Christus ist die Grundlage des gesamten christlichen Glaubens. Lass mich das kurz erklären. Die Bibel sagt zu dem Thema, ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Auch das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 im Vers 17. Also was sagt jetzt Paulus hier eigentlich nur mal genau? Gehen wir nur mal Schritt für Schritt durch. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, also ohne die Auferstehung, sagt er, so ist euer Glaube nichtig. Unser Glaube ist nichts wert. Er ist gegenstandslos, er ist kraftlos, heißt es. Sagt er, so seid ihr noch in euren Sünden. Ja. Ohne die Auferstehung ist der Glaube gegenstandslos, bedeutungslos, weil wir immer noch mit unseren Sünden konfrontiert sind, die uns von Gott trennen. Wir sehen also hier ganz klar, dass die Auferweckung Jesu direkt mit der Austilgung, mit der Auslöschung unserer Sünden zu tun hat, die uns ja von Gott trennt. Aber sprichwörtlich, Gott sei Dank, geht es im Vers 20 weiter, wo Paulus dann schreibt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Und das ist dann genau der Umkehrschluss. Ist Christus aus den Toten auferweckt worden? So hat unser Glaube Kraft. Und so sind wir frei von unserer Schuld. Einen ganz wichtigen Vers, den finden wir auch noch im Brief an die Römer im Kapitel 4, im Vers 25. Da schreibt auch Paulus. Lasst es mich kurz lesen. der, also Jesus, unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Rechtfertigung auch noch eingehen, weil dann wird es wirklich juristisch und alles. Aber die Rechtfertigung ist, kurz gesagt, die Handlung, wie Gott den sündigen Menschen gerecht sprechen kann. Bleiben wir bei der Auferstehung und fragen uns, was hat die Auferstehung jetzt zu bedeuten? Was will uns Gott durch die Auferstehung, indem er seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat, sagen? Gott bestätigt in der Auferstehung, dass ihm das Opfer, das sein Sohn am Kreuz für die Sünden der Welt bringt, genügt. Und wer es jetzt noch ein bisschen theologischer ausdrücken will, der kann auch sagen, die Auferstehung war Gottes Siegel der Beglaubigung des Sühneopfers, das Christus dargebracht hat. Ich finde eine andere Ausdrucksweise ein bisschen schöner, ein bisschen geschmeidiger. Und die hört sich auch wie folgt. Am Kreuz sagt Jesus, kurz bevor er sein Haupt neigt und seinen Geist aufgibt, es ist vollbracht. Und in der Auferstehung gibt Gott, der Vater, sein Amen dazu. Also halt mal fest, das Opfer Jesu war vollkommen, um alle Sünden der Welt zu tilgen. Und diese Auslöschung unserer Sünden, dieses vollkommene Opfer, ist die Grundlage dafür, dass Gott uns vergeben kann, weil eben sein Sohn vollkommen bezahlt hat. Das ist genau das, was Jesus meint, wenn er ruft, es ist vollbracht. Und so möchte ich mit euch jetzt auch den Punkt 3 beenden, die Auferstehung, und möchte mit euch jetzt zum letzten Punkt gehen, und das waren die Zeugen oder die Zeugen der Auferstehung. Paulus bringt jetzt zum Schluss nochmal eine ganze Liste von Leuten, denen der Herr Jesus dann erschienen ist nach seiner Auferstehung. Und ich lese euch einfach bloß nochmal die Verse kurz vor, ab Vers 5, Kapitel 15, Vers 5. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Paulus beginnt hier mit dem Kephas, den wir jetzt eigentlich als Petrus kennen. Danach den Zwölfen schreibt er. Wir können davon ausgehen, dass hier die zwölf uns bekannten Apostel gemeint sind. Danach mehr als 500 Brüdern schreibt ihr, also ihr redet wahrscheinlich jetzt hier nur von Männern, denen er erschienen ist, von denen Paulus schreibt, dass die meisten noch leben, also zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief schreibt, natürlich auch schon manche gestorben sind, also hier entschlafen sind. Er erscheint dem Jakobus, hier kann man jetzt von der Bibel her nicht genau feststellen, ob er hier den Apostel wieder meint oder vielleicht den Halbbruder, der Herr Jesus hat ja noch Geschwister gehabt. Und zuletzt nennt sich Paulus selber, indem er von sich selber schreibt, ist er auch mir erschienen, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ich finde es wirklich klug von Paulus, dass er hier einfach nur mal so eine große Liste aufführt, um das zu unterstreichen, dass all diese Sachen einfach wahr sind. Ich meine, es ist irgendwie so, als wenn Paulus sagen darf, ja, wenn jemand Zweifel an dem Ganzen hat, dass Jesus gestorben ist, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist, ja, dann geht's zu den Leuten, die ich euch jetzt gerade gesagt habe, also vom Petrus angefangen, bis zu mir selbst, und fragt die Leute. Fragt es, was damals war. Macht es euch selber ein bisschen, wenn es euch nicht sicher seid. Ihr habt genug Leute, die wo's fragen könnt, die euch das bestätigen, was damals wirklich passiert ist. Es ist wirklich nur mal ein abschließender Beweis und einfach eine Sicherheit, dass wir uns auf das, was passiert ist, auf diese historischen Tatsachen verlassen können. Das soll jetzt auch wieder für heute der Abschluss von unserem Bibeltext gewesen sein. Und ich weiß, die Zeit ist schon wieder voll fortgeschritten und ich verlabe mich, glaube ich, ständig bei irgendwas. Aber Leute, wir haben uns jetzt über das Evangelium unterhalten. Das Evangelium ist die wichtigste Botschaft für jeden Menschen auf dieser Welt. Und es gibt keine Abkürzung. Punkt. Und trotzdem, ich weiß, alles, was ich sage, mag vielleicht irgendwo schwach klingen, meine Erklärungen mögen vielleicht schwach, vielleicht sogar unverständlich sein, aber bitte vergesst uns nicht, das, was wir gelesen haben. Und zwar, dass Jesus gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er den Menschen erschienen ist. Das, wenn es nicht vergesst, ist mir schon alles recht. Und trotzdem, wie am Schluss von jeder Folge, kommt der persönliche Teil jetzt einfach noch. Und um den kommen wir nicht rum, weil was soll sonst das ganze Gerede? Das Evangelium ist, wie gesagt, die Botschaft für jeden Menschen. Und was bedeutet das Evangelium für dich und mich persönlich? Ich weiß ja nicht, wer du bist, der du da vielleicht zuhörst. Und vielleicht bist du jemand, der das glaubt. Und dann kann ich nur sagen, auch was Paulus gesagt hat, heute fest an dem Wort, das ich euch verkündigt habe. Aber vielleicht bist du jemand, der zu dem Evangelium noch keinen Zugang nicht hat, dem das vielleicht alles fremd ist. Und dann frage ich dich, hast du dir vielleicht schon mal Gedanken gemacht über dein Leben und das Leben danach, was nach dem Tod kommt? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringst? Hast du einen Glauben vielleicht? Ja. Aber dann frage ich dich, worauf basiert dein Glaube? Basiert dein Glaube darauf, dass du denkst, du bist ein guter Mensch? Du schaffst das schon irgendwie? Basiert der Glaube darauf, dass du sagst, ja, ich muss bloß genug gute Werke tun und Gott wird schon mit mir zufrieden sein? Aber vielleicht bist du auch gerade an dem Punkt, wo du merkst, dass du es nicht schaffst und wo du vielleicht sagst, Gott, hilf mir. Und dann kann ich dir eigentlich, das hört sich blöd an, aber ich kann dir nur beglückwünschen, weil Gott sagt, dass er ein gebrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist liebt. Und nur diesen Menschen kann Gott auch wirklich helfen. Und wenn du in der Situation bist, dann gibt das Evangelium genau dir. Es ist nichts anderes, als Gott zu dir persönlich sagt, schau her, du merkst, du schaffst es nicht. Du kannst nicht von dir aus zu mir kommen. Die Sünde trennt dich. Aber mein Sohn ist gestorben für dich persönlich. Mein Sohn hat ein Opfer gebracht, das für deine Sünden reicht. Mein Sohn ist begraben worden. Mein Sohn ist für dich persönlich auferweckt worden. Ich habe ihn auferweckt und ich zeige dir damit, dass das, was mein Sohn für dich getan hat, persönlich reicht. Du kannst dich auf sein Wort verlassen. Und zum Abschluss noch ein paar Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 30, wo der Kerkermeister verzweifelt ist und fragt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Und der Römerbrief schreibt in Kapitel 10, ab Vers 9, zu dem Thema, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn, Jesus Christus, glaubt, wird nicht zuschanden werden. In diesem Sinne, alles Gute, euer Benny.